Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Und wie es bei solchen sportlichen Großereignissen seit Jahren selbstverständlich ist, neben dem eigentlichen Wettbewerb wird es auch ein umfangreiches Kulturprogramm geben. Zum Beispiel in Berlin am Brandenburger Tor, wo auf der Straße des 17. Juni inzwischen 24.000 Quadratmeter Kunstrasen ausgerollt wurden. Genau dort hat am Abend der Fußball-Kultursommer begonnen. Gleich mehr über die Kunst auf dem Berliner Kunstrasen. Dann sprechen wir über zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen, und wir erinnern an Françoise Hardy. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach schönen Melodien. Sie zu hören versetzte mich in den siebten Himmel. Das hat Hardy 2018 gesagt, und sie hat diese schönen Melodien nicht nur gesucht, sondern auch gefunden, indem sie die Musik einfach selber geschrieben hat. In einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk hat sie das auf Deutsch mal so formuliert.
Wenn etwas passiert, habe ich eine Idee und ich schreibe eine Musik mit einem Text, mit dieser Idee.
Françoise Hardy. Jetzt ist die französische Sängerin im Alter von 80 Jahren gestorben. Wir werden an sie erinnern. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 51 Spiele wird es bei der Fußball-Europameisterschaft geben. Sie beginnt jetzt am Freitag, am 14. Juni. Das Endspiel ist einen Monat später, am 14. Juli. Da ein Fußballspiel ja bekanntlich 90 Minuten dauert, wir lassen jetzt mal die möglichen Verlängerungen außen vor, werden alle Spiele zusammen 4590 Minuten dauern. Da bleibt in diesem Monat noch viele Stunden übrig, in denen man sich als fußballinteressierter Zeitgenosse zum Beispiel literarisch treffend beschäftigen kann. Man kann etwa Robert Gernhardt lesen, der sich einst in die Gedankenwelt des Torhüters Oliver Kahn hineinversetzte.
Warum wollte ich schon als Knirps Torwart sein? Der Traum vom Fliegen fesselte mich. Die Lust, scheinbar schwerelos im Raum sich zu bewegen. Die Flucht aus der Erdanziehung machte mich süchtig. Ein anderer Grund speist sich aus dem schieren Gegenteil. Jeder Höhenflug endet bekanntlich auf dem Boden. Mein Hang zur sumpfigen Erdverbundenheit war schon fast sprichwörtlich.
Gedanken zum fliegenden Torhüter Oliver Kahn von Robert Gernhardt. Man kann die fußballfreie Zeit zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli auch gestalten, natürlich, indem man die Veranstaltung des Fußballkultursommers besucht. Am Abend wurde das Festival am Brandenburger Tor eröffnet und Claudia van Laak hat dieses Event für Fazit beobachtet. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Auftaktspiele zu einem Fußballspiel, die können ja mitunter ziemlich zäh sein. Das darf bei einer solchen Veranstaltung natürlich nicht der Fall sein. Da muss schnell der Funke irgendwie überspringen. War das so ein Auftakt?
Ja, das war so ein Auftakt. Es waren ungefähr 30.000 Besucherinnen und Besucher da. Also dafür, dass die EM noch nicht begonnen hat, war es eine ganze Menge. Und die meisten wollten natürlich erstmal schauen, wie sieht es da aus auf der Fanmeile? Wie fühlt sich dieser Kunstrasen an? Also da rollten auch eine Menge Kinder rum. Und zwei Tage vor diesem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland eben heute die Premiere. Und das klang so.
Herzlich willkommen in der Fanzone am Brandenburger Tor. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Fußballkultursommers hier in der Hauptstadt.
Ja, das Ganze heißt Fanzone, nicht mehr Fanmeile. Also das ist jetzt der neue Anglizismus. Und das Musikprogramm danach, das war sehr massenkompatibel. Pop von Elif und der Sängerin des offiziellen EM-Songs Leonie. Dann noch ein Latin-Pop-Sänger Alvaro Soler. Und da merkte man schon, das war das, was das Publikum eigentlich nicht hören wollte. Nämlich die meisten waren gekommen, um einen Rapper zu sehen und zu hören, nämlich den Rapper Luciano.
War das massenkompatibel, haben Sie gesagt? War das ein reines Konzert jetzt, dieser Auftakt? Oder gab es auch noch andere Programmpunkte, Frau von Laak?
Es gab noch eine Choreografie in der Halbzeit, so hieß es. Also zwischen den beiden Musikteilen. Und zwar Sadek Berabar, ein Tänzer und Choreograf aus Paris. Er kommt vom Hip-Hop und vom Urban Dance. Und er zeigte eine Choreografie. Er nannte sie Murmuration. Also Murmeln, das war ruhige elektronische Musik, eine Choreografie, die auch wirklich ein konzentriertes Publikum braucht. Aber dafür war das Publikum nicht gekommen. Also die waren wirklich gekommen, um diesen Rapper zu sehen. Und mein Eindruck war, da Komposition des Abends, die hat da nicht ganz so gestimmt.
der Fußballkultursommer, während der Fußball-EM. Gibt es da sowas wie einen roten Faden, der sich durch diese ganzen Veranstaltungen ziehen wird in den nächsten Wochen? Und diese Veranstaltungen, die werden ja nicht nur in Berlin stattfinden.
Das ist richtig. Es startete heute auch in München mit 60.000 Zuschauern, mit Ed Sheeran und Nelly Furtado. München hat ein wirklich sehr stark kuratiertes Programm von Albert Ostermeier. Die Überschrift ist da Stadion der Träume. In der Hauptstadt, da finden so etwa 100 Veranstaltungen statt, nicht nur an der Fanmeile selber, auch über die ganze Stadt verteilt.
Ein solches Sportgroßereignis ist ja auch ein ganz großes Geschäft. Da wird sehr viel Geld umgesetzt. In welchen Größenordnungen belaufen sich jetzt denn die Kosten für diesen Fußballkultursommer?
Also das Land Berlin allein zahlt 3 Millionen Euro. Und hören wir dazu Moritz van Dülmen vom Veranstalter der Kulturprojekte GmbH.
Das sind schon auch beachtliche Mittel, die jetzt in viele verschiedene Programme, ob das jetzt hier auf der Fanzone ist, am Brandenburger Tor oder bei Thementagen, die wir machen. Aber wir haben auch noch ein Kulturprogramm in der gesamten Stadt aufgelegt, wo wir jeden Tag an einem anderen Ort mit unserem Kultursommerfestival es in die Veranstaltung machen, ob das irgendwie im Humboldt-Forum ist, ob das mit dem Gorki-Theater oder auch mit vielen Playern des freien Szene einfach Programme. Auch die sind sozusagen gefördert und laden einfach alle Menschen, vielleicht auch die Fußballmuffel ein, sich sozusagen kulturell mal dem Thema, dem Phänomen Fußball zu nähern.
Also das Programm ist wirklich sehr breit. Am Freitag vor dem Spiel der Rapper Shiagu, dann Public Viewing, auch in der ehemaligen Stasi-Zentrale zum Beispiel mit Debatten zum Thema Stasi und Fußball. Dann gibt es ein Fußball-Sommerkino, dann Querpass, ein Fest der queeren Fankultur, aber auch das Bundesjazzorchester, das alles übrigens eintrittsfrei. Auch die Staatsoper für alle am 12. Juli firmiert diesmal unter der Überschrift Fußball-Kultursommer. Also ich habe da ein bisschen den Eindruck, da wird alles, was sowieso stattgefunden hätte, jetzt subsumiert unter dieser Überschrift.
Der Auftakt des Fußball-Kultursommers heute in Berlin auf der Fanmeile am Brandenburger Tor. Claudia van Laak, vielen Dank. Es ist völlig klar, dass diese EM in den kommenden Wochen das Thema sein wird. Die Fußballstimmung in Deutschland, die steigt. Der Druck im Kessel wird größer und größer. Und das hängt selbstverständlich auch mit der Stimmungsmache in den Medien zusammen. Eine Recherche von Matthias Dell.
Am 14. Juni geht's los. Fußball-Europameisterschaft der Herren im eigenen Land. Und wenn man sich die Vorberichte und Dokumentationen der letzten Zeit so anschaut, dann dominiert nur eine Frage.
Kann es mit Musiala, Wirtz und Co. wieder ein Sommermärchen geben, wie damals 2006?
Brauchen wir ein neues Sommermärchen?
Ein Sommermärchen 2.0.
Schreibt Deutschland ein neues Sommermärchen? Das ist die große Frage, die sich die deutschen Fans vor der EM im eigenen Land stellen.
Naja, oder zuerst einmal stellen sich die deutschen Medien diese Frage.
Wird es wieder ein Fußballfest und Sommermärchen wie einst 2006?
Die wollen das wirklich wissen.
Wir wollten wissen, kann es ein zweites Sommermärchen geben?
Die Antwort hängt davon ab, was man unter Sommermärchen versteht.
Damit nach 10 Jahren wieder ein Titel winkt, muss das DFB-Team zunächst die Gruppenphase überstehen und das gegen unbequeme Gegner.
Das wäre die sportliche Lesart. Sommermärchen ist, wenn der deutsche Herrenfußball wieder Erfolge feiert bei einem großen Turnier. 2006, als die Weltmeisterschaft im eigenen Land das Label Sommermärchen verpasst bekam, wurde Deutschland nur Dritter. Das galt damals als Erfolg, weil es im deutschen Herrenfußball kriselte. Bei der EM 2004 war die Mannschaft nach der Vorrunde ausgeschieden. Die Rede vom Sommermärchen meint also etwas anderes.
Es ist 18 Jahre her, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 eine Welle der Euphorie ausgelöst hat. Die Nationalmannschaft hat begeisternd gespielt und wir waren weltoffene Gastgeber.
Heißt es in der Selbsterzählung vom besseren Deutschland mit seinem neuen, angeblich friedlichen Nationalgefühl.
Aber eine Langzeitstudie zweier Universitäten findet keine positiven Effekte des sogenannten Partypatriotismus. Im Gegenteil. Laut den Forschern seien Deutsche nach der WM sogar leicht nationalistischer und fremdenfeindlicher eingestellt als vorher. Dieser Part wird selten miterzählt, wenn es um den Mythos Sommermärchen geht.
Denn dieser Part würde die Begeisterung ja auch stören, wie Uwe Kastenhaie die Vorfreude 2006. Damals verwies der einstige Regierungssprecher 3 Wochen vor dem Eröffnungsspiel auf No-Go-Areas für nicht-weiße Fußballfans in Teilen des Landes. Was nicht zur konsequenten Bekämpfung von gewaltbereitem Rechtsextremismus führte, sondern vor allem zu Beschwerden darüber, wie Haie sowas sagen konnte. Auch mit Blick auf andere Teile der Gesellschaft ist das mit der großen Versöhnung in Freude so eine Sache.
Wenn ich mich mit den Fans unterhalte, spüre ich, was für eine wahnsinnige Kraft der Fußball in Deutschland hat.
Unter der in erhöhtem Maße Frauen leiden.
2014 konnte eine Studie der Universität Lancaster anhand von 3 Weltmeisterschaften zeigen, dass Meldungen wegen Gewalt gegen Frauen während und nach den Fußballspielen anstiegen. Die Anzeigen erhöhten sich um 26%, obwohl die Nationalmannschaft gewonnen hatte oder das Spiel unentschieden endete. Wenn sie verlor, stiegen die Meldungen bei der Polizei und bei Gewaltschutzeinrichtungen um insgesamt 38% an.
Wie der österreichische Standard 2021 berichtete. Dort war auch zu lesen, dass Alkoholkonsum in dem Zusammenhang eine besondere Rolle spielt.
Ein gröhlendes Meer aus Weiß-Blau. Viel Spaß, Garmisch-Partenkirchen.
Die beste Pointe bei der medial verbreiteten Sommermärchentrunkenheit ist allerdings, dass in dem sonnigen Label schon alles steckt, was die Begeisterung verdrängen will.
Ich kriege tatsächlich Gänsehaut an manchen Stellen, weil das ja auch sofort in mir auch wieder was hervorruft.
Denn der Begriff Sommermärchen ist ein Wortspiel, das sich von Heinrich Heines satirischem Gedicht »Deutschland, ein Wintermärchen« von 1844 ableitet. Und in dem hält sich die Freude übers deutsche Wir-Gefühl, vorsichtig gesagt, in Grenzen. So nistet im scheinbar harmlosen Wort vom Sommermärchen von Anfang an der eigene Albtraum. Das Wintermärchen. Die Kritik eines eben reaktionären Nationalismus, aufgeschrieben von einem deutschen Juden, der wegen Anfeindungen und Zensur im französischen Exil lebte.
Na, wir brauchen immer Märchen, oder nicht?
Na klar.
Sommermärchen, Wintermärchen.
Ja.
Ist ja schick.
Sommermärchen, Wintermärchen ist ja schick. Matthias Dell mit Stimmen und Stimmungen vor der Fußball-Europameisterschaft. Und wir sollten nicht vergessen bei diesem Thema, wie grausam viele Märchen sind. Ein Happy End gehört keinesfalls immer dazu. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Françoise Hardy. Ihre Stimme war zart und fragil, ihre Chansons traurig und melancholisch. Schon als Abiturientin sorgte die Französin mit ihren Liedern von Liebe, Sehnsucht und Abschied für Aufsehen. Meist ist es ihre eigene Musik, eigene Texte, eigene Melodien. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Jetzt ist Frankreichs berühmte Pop- und Chansonsängerin im Alter von 80 Jahren gestorben. Wir haben es gestern kurz vor Ende unserer Fazitsendung ganz kurz gemeldet. Da kam die Meldung rein. Viele Jahre hat sie gegen ihre Krebserkrankung gekämpft. Und nun erinnert Sabine Wachs an Françoise Hardy.
Es ist ein Kreuz mit diesem Lied, lachte Françoise Hardy in einer Show im französischen Fernsehen, noch mehr als 50 Jahre, nachdem sie mit Tous les garçons et les filles über Nacht zum Star wurde. Am 28. Oktober 1962 wurde das Chanson als Pausenfüller im französischen Fernsehen gespielt, während Frankreich auf das Ergebnis des Referendums über die Direktwahl des Präsidenten wartete. Allein bis Ende des Jahres verkaufte sich die Single 500.000 Mal. Die Liebe zur Musik packte Françoise Hardy als Teenagerin. Im Radio hörte sie Popmusik, kaufte sich die Partitur eines Brel-Chansons und bekam zum Abitur ihre erste Gitarre.
Ma mère a téléphoné à mon père.
Meine Mutter hat meinen Vater angerufen und ihm erzählt, dass ich mein Abitur bestanden habe und er mir doch etwas schenken solle. Ich habe dann gezögert, ob ich lieber ein Radio oder eine Gitarre möchte. Warum ich mich für das Instrument entschieden habe, weiß ich nicht, aber es war eine wegweisende. Anfangs waren es ihre zarten Balladen, leichte Liebeslieder, die Françoise Hardy den Erfolg brachten. Sie sang nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Englisch und als ehemalige Germanistikstudentin natürlich auf Deutsch.
Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt.
Ihre hochgewachsene, androgyne Figur, ihre langen, blonden Haare, ihr puppenhaft schönes Gesicht machten sie zur Stilikone der 60er Jahre. Sie modelte unter anderem für Yves Saint Laurent oder den spanischen Modeschöpfer Paco Rabanne, der für sie ein aufsehenerregendes Kleid aus Metallplättchen entwarf. Damals war ich mir meines Aussehens überhaupt nicht bewusst. Auch darüber nicht, dass ich telegen war. Es ist ein großes Plus, wenn du singen willst. Nicht immer, aber es macht schon den
Unterschied.
Es dauerte nicht lange und die junge Ardi machte sich einen Namen unter den ganz großen Künstlern Frankreichs. Sie wurde zum Star des Yéyé, der französischen Popmusik. Serge Gainsbourg schrieb ihr 1968 den Hit Comment te dire adieu, mit dem sie es wieder in die deutschen Charts schaffte.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux.
Seit 1981 war sie mit dem französischen Musiker Jacques Dutronc verheiratet. Ihr Sohn Thomas Dutronc ist ebenfalls ein erfolgreicher Musiker in Frankreich. Und auch wenn die beiden nicht mehr zusammenlebten, zusammen singen konnten sie noch immer.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir.
Nicht nur die Franzosen verfielen Françoise Hardy, auch von großen internationalen Künstlern wurde sie verehrt. Allen voran von Bob Dylan, den Hardy während eines Konzerts in Paris traf. In der Pause kam jemand zu mir und sagte, ich soll in seine Garderobe kommen, sonst würde er nicht weiterspielen. Ich kam da rein und ich war völlig geschockt. Er sah aus wie ein Vampir, gelblich und mit viel zu langen Nägeln. Sie gab ihm einen Korb. Françoise Hardy war Zeit ihres Lebens eine Frau, die genau wusste, was sie wollte und was nicht. Mitte der 70er Jahre beschloss sie, wegen ihres Lampenfiebers keine Konzerte mehr zu geben. Seitdem trat sie nur noch selten live auf. Ihrem Erfolg tat das aber nur wenig Abbruch.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire.
Nachdem eine schwere Krebserkrankung überstanden schien, veröffentlichte Françoise Hardy 2018 ihr letztes Album, Personne d'autre, auf Deutsch Niemand anderes. Es sei kein Abschiedsalbum, sagte Hardy damals optimistisch. Aber der Krebs kam zurück. Ein Rachen-Nasentumor, der sie am Essen fester Nahrung hinderte, machte ihr Leben am Ende zur Qual. Immer wieder setzte sich Hardy öffentlich für aktive Sterbehilfe ein, denn der Tod, das singt sie in einem ihrer letzten veröffentlichten Chansons, war für sie nie eine Bedrohung, ganz im Gegenteil. Ich habe mich immer mit Spiritualität beschäftigt und ich glaube fest daran, dass der Tod die Befreiung des Geistes ist. Das Lied Le Large könnte genauso gut von einem Seemann handeln, der aufs Meer fährt und seinem Sohn sagt, ich fahre in die Weite, alles wird gut.
Zum Tod von Françoise Hardy war das Sabine Wachs.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Der japanische Architekt Fumihiko Maki ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in Tokio. Maki zählt zu den bedeutendsten Architekten seines Landes. 1993 erhielt er den Pritzker-Preis, der weltweit als höchste Auszeichnung für Architekten gilt. Katrin Erdmann.
Das deutsche Architekturfachblatt Baunetz bezeichnet Fumihiko Maki als Giganten seines Fachs. Zu seinen größten Bauten gehört das Four World Trade Center in New York mit 72 Stockwerken. Er erhielt im Laufe seines Lebens zahlreiche Auszeichnungen. Richtig international wahrgenommen wurde er erst 1985 durch sein Spiralhaus in Tokio, ein genossenschaftliches Gebäude, in dessen Gestaltung die Bewohnerinnen und Bewohner einbezogen waren. Zu seinen weiteren Bauten gehört unter anderem das National Museum of Modern Art in Kyoto.
Auch das Museum Reinhard Ernst für abstrakte Kunst, das am 23. Juni in Wiesbaden eröffnet wird, geht auf einen Entwurf Makis zurück. Das Symphonieorchester der ukrainischen Hauptstadt Kiew bekommt eine neue provisorische Heimat. Das Orchester soll für 3 Jahre in Monheim am Rhein zwischen Düsseldorf und Köln unterkommen. Nach Angaben der Stadt kommen die 73 Musikerinnen und Musiker mit Begleitpersonal und Familienangehörigen auf Einladung von Bürgermeister Daniel Zimmermann. Seit Februar 2022, nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, befindet sich das Orchester auf Auslandstournee. Die Wohnungen für die insgesamt 130 Ukrainerinnen und Ukrainer, die Ende Juli nach Monheim umziehen werden, stelle die städtische Wohnungsbaugesellschaft bereit. Annette Kopetzky erhält in diesem Jahr den Mazzucchetti-Geschwend-Übersetzungspreis für ihre Übersetzung von Stefano Massinis Roman Die Lehman Brothers. Das haben Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano bekannt gegeben. Der vormalige deutsch-italienische Übersetzungspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde in diesem Jahr nach den beiden Übersetzerinnen Lavinia Mazzucchetti und Ragni Maria Gschwend benannt. Einen Preis für ihr Lebenswerk erhält die Übersetzerin Karin Krieger. Der Hausrotschwanz ist das Gartentier des Jahres 2024. Die Heinz-Sielmann-Stiftung hatte 6 Tiere zur Auswahl gestellt. Bei einer Online-Wahl erhielt der Vogel knapp 43% der rund 10.000 abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 kam die Zauneidechse vor dem Rotfuchs.
Wie an jedem Mittwoch wollen wir auch heute hier in Fazit über 2 Filme sprechen, die morgen neu in unsere Kinos kommen. Es sind 2 deutsche Regiehandschriften, über die wir sprechen. Fossil heißt der Film, den Henning Beckhoff gedreht hat, und Sleep With Your Eyes Open. Dieser Film stammt von der Regisseurin Nele Wolatz und diese Produktion spielt in der Ferne in Brasilien. Und damit wollen wir beginnen. Anke Lewicke, Schlaf mit offenen Augen. Wie kann das funktionieren? Ist bei dieser Produktion der Begriff Traumwandel von Bedeutung?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also der Film beginnt auf alle Fälle mit einer albtraumartigen Situation. Kai aus Taiwan ist mitten in der Nacht in Recife gelandet und ihr Freund wollte sie eigentlich abholen, aber hat ihr dann nur so eine sehr schroffe Nachricht auf dem Handy hinterlassen und das Handy fällt ihr dann noch in die Toilette. Dann hat sie ein Zimmer mit einer zu lauten Klimaanlage. Und dann am anderen Morgen wacht sie auf. Die Stadt Recife mit den Hochhäusern ist sehr fremd. Sie fühlt sich alleine. Sie spricht nicht die Sprache. Und da hat man ja auch häufig, wenn man in der Ferne ist, dann hat das ja auch so was leicht Surreales, Traumhaftes. Also man kann das ganz gut nachvollziehen, was sie da durchmacht. Und dann trifft sie so am Strand einen deutschen Übersetzer.
Das Meer ist weit, das Meer ist blau. Im Wasser schwimmt ein Kabeljau.
Das Meer.
Das Meer.
Ja, Kai ist jetzt auch am Meer, aber trotzdem ist das Meer, der Strand, ein unwirtlicher Ort. Der Übersetzer verschwindet dann wieder und sie wirkt so ein bisschen so wie eine, ja, die in ihrer eigenen Existenz gestrandet ist. Und dann trifft sie auf chinesische Wanderarbeiter und denen ergeht es dort in der Ferne ähnlich. Die warten eigentlich nur auf den nächsten Container aus der Heimat, auf das, was sie dann verkaufen können. Aber was will man mit Schwimmringen in allen erdenklichen Tierformen, wenn es sich um ein Meer handelt, wo man nicht reingehen darf, weil es dort Haie gibt.
Wie stark nimmt denn die scheinbare Logik des Traums jetzt Einfluss auf die Dramaturgie und auf die Optik dieses Films, Frau Lewicke?
Also die Optik würde ich mal sagen, es ist alles so sehr hell fotografiert und im Traum ist doch alles so ein bisschen langsamer und dadurch schaut man doch auch im Traum anders hin. Also das übernimmt der Film. Also das, was einem fremd, surreal, überhöht vorkommt, bekommt man dann ganz gut mit. Und es gibt eigentlich noch eine zweite Erzählung. Also die Kai lernt dann einen chinesischen Wanderarbeiter kennen. Der hat einen Laden, am anderen Tag ist er nicht mehr da, aber dafür sind da Postkarten und die wurden wiederum von einer anderen Wanderarbeiterin vollgeschrieben mit ihren Erfahrungen und da kommt dann Fu Yang auch vor. Also es ist so ein zweiter Film, der entsteht und immer geht es wieder um Fu Yang, also wird es auch so ein bisschen romantisch, wie diese beiden Leben ineinander übergehen. Also das ist schon so eine Traumlogik. Und selbst, man schaut den Film so hellwach, weil einen die Menschen, diese chinesischen Wanderarbeiter, wirklich angehen. Und gleichzeitig gleitet man so in deren Gemütszustände rein, in diese Einsamkeit, in die Melancholie, in das Warten, dass das Leben endlich losgeht.
Schlafe mit offenen Augen von Nele Wolatz. Zu unserem nächsten Film, Frau Lewicke, der Titel Fossil sagt bereits kurz und knapp, worum es geht. Der Regisseur Henning Beckhoff erzählt von einem Tagebauarbeiter, der mehr als 40 Berufsjahre auf dem Buckel hat. Nun steht der Kohleausstieg bevor. Wie geht denn der Kumpel mit dieser Perspektive um?
Ja, der Kumpel heißt Michael und der leistet Widerstand. Das ist so eine Figur, die man auch erstmal ein bisschen kapieren muss. Eigentlich geht dieser Michael nächstes Jahr in Rente. Also er ist finanziell auf alle Fälle abgesichert, anders als seine jungen Kolleginnen und Kollegen. Und trotzdem fühlt er sich in seiner Existenz bedroht, weil er hat da 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Er hat immer auf diese gigantischen Bagger, die hat er gewartet, die sollen jetzt einfach zerstört werden. Dann kommt er nach Hause. Dort sitzt dann seine Frau mit so einer großen Virtual Reality Brille und schaut sich an, was da entstehen soll. Also eine tolle Seenlandschaft. Und er fragt sich ja, und wo bin ich da? Und seine Tochter ist auch noch Klimaaktivistin, die besetzt eben auch noch den Wald neben seiner Baugrube. Ja, und er geht dann in einem Baumhaus seinen kleinen Enkel besuchen.
Toni, kommst du mit zu Opa und Oma? Deine Mama macht hier nur Blödsinn. Also dir sicher erzählt, dass ich nur ein dummer alter Opa bin, ne? Aber die Aktionen von Mama, die bewegen auch nichts. Dem Rest der Welt ist doch ganz egal, ob hier ein paar Bagger rumfahren.
Mama sagt aber, wir tun etwas für die Natur.
Also der Film ist aus der Perspektive von Michael erzählt. Man kommt seinem Denken, seinen Ängsten wieder. Aber die Bilder, also was eben der Kohleabbau schon dort nur alleine mit der Natur angerichtet hat, ist die ganze Zeit präsent. Also diese Widersprüchlichkeit ist sozusagen im Bild gesetzt.
Das deutsche Kino, Frau Lewicke, das sieht sich ja selten, eher selten in der Arbeitswelt um. Gelingt es denn dem Film auch irgendwie authentisch zu wirken?
Ja, und das kommt eigentlich deshalb, weil es eine Charakterstudie ist, weil alles über diesen Michael erzählt wird, der eben zu Hause auch seine Arbeitskluft nicht ablegt, weil er eben so sich da so mit definiert, weil das so sein Ein und Alles ist. Und natürlich hat er auch eine gewisse Solidarität mit den jüngeren Arbeitskollegen, aber die kommen auch wieder nicht mit seiner Aggression und seiner Art des Widerstandes klar. Und ich finde, über diese Figur wird eben dann doch auch viel erzählt, also eben der Klimawandel, dann gibt es einen Selbstmord von einem Kumpel, hat das vielleicht dann doch mit dem Arbeitsverlust zu tun, das kommt so alles rein. Also und dadurch hatte ich schon das Gefühl, das ist so ein Stück authentischer Arbeitswelt, das wir hier so erzählt bekommen.
Zwei neue Filme ab morgen neu in den Kinos. Sleep With Your Eyes Open von Nele Wolatz und Fossil. Gerade haben wir es gehört, Fossil von Henning Beckhoff. Anke Lewicke, Dankeschön.
Tschüss.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In England zählt William Blake zu den ganz großen Künstlern der Romantik. Um 1800 schuf er ein ganz eigenständiges Werk aus Aquarellen, Gedichten und Büchern. Sein Oeuvre wirkt wie ein Kontrapunkt zu den Arbeiten seiner Zeitgenossen wie etwa William Turner oder Goya. Es war ja die Zeit großer Umbrüche, die Folgen der Französischen Revolution, die beginnende Industrialisierung überall zu spüren. Vor fast 50 Jahren hat die Hamburger Kunsthalle erstmals die Werke von William Blake vorgestellt. Der Bekanntheit des Künstlers hat die Ausstellung damals nicht wirklich nachhaltig geholfen. Und nun folgt eine weitere große Ausstellung, die auch Zeitgenossen des Künstlers zeigt. Ob die Ausstellung diesmal mehr nachwirkt? Annette Schneider.
Von den Wänden blicken grimmige Gottvaterfiguren, mal hocken sie auf Wolken, mal stehen sie in göttlich gleißendem Licht. Oder Engel umrahmen Christus, der Teufel versucht, Christus zu verführen und eine Frauenfigur deckt eine andere Figur mit einem Tuch zu. Bildtitel: Enitamon verschleiert Org.
Man kann so einen kleinen Zettel mitnehmen, da kriegt man den immer, wenn man den hier liest, Enisamon, Eurysen, Org und wie sie alle heißen, dann kriegt man überhaupt eine Vorstellung, worum es da eigentlich geht.
Erklärt Kurator Andreas Stolzenburg, derweil sich hinter ihm eine langhaarige Gestalt aus dunklen Wolkenmassen zur Erde beugt.
Die in einem großen Zirkel die Welt vermisst. Da denkt man an Schöpfungsgeschichte, Gottvater schafft die Erde. Aber Gottvater in dem Fall ist für Blake eine nicht so positiv besetzte Figur, weil er nur von der Ratio vorgeht und das Gefühl vernachlässigt.
In der Ausstellung wimmelt es von weich gezeichneten, zart kolorierten, von Blake erfundenen oder uminterpretierten mythischen Figuren, aus denen er einen eigenen Kosmos schuf. Dazu schrieb er rätselhafte Texte in die Bilder, denn Blake war auch Dichter.
1757 in London geboren, hatte er das Handwerk eines Kupferstechers gelernt. Dann beschloss er, Künstler zu werden.
Er ist dann an der Akademie gewesen, mit seinen Bildideen am Anfang noch geduldet, aber irgendwann einmal hat Sir George Reynolds, der Präsident, gesagt, also er soll jetzt mal richtig lernen, Kunst zu machen.
Vor dem Hintergrund von französischer Revolution und beginnender Industrialisierung reagierte das aufstrebende, aufgeklärte Bürgertum eher ungehalten auf Blakes romantisch-fantastisches Universum. Doch der blieb dabei, auch wenn er nie damit Erfolg hatte. Sein Ziel war, so Andreas Stolzenburg,
er will den Widrigkeiten der Geschichte zum Trotz durch Kunst der Menschheit zur Erlösung verhelfen.
Dabei hatte Blake anfänglich sogar Streitschriften für die Revolution verfasst und Grafiken für Frauenrechte und gegen die Sklaverei gestochen, was die Ausstellung in einem eigenen Kapitel zeigt. Um 1800 folgten zwei große Zyklen, Europa, eine Prophezeiung, und Amerika, eine Prophezeiung, die während der Napoleonischen Kriege und dem Unabhängigkeitskampf in Nordamerika entstanden. Auch sie sind zu sehen.
Mit den typischen Figuren will er Bilder schaffen, wie die Freiheit nach Amerika kommt und wie Europa leidet unter dem Krieg. Das ist in schöne, farbkräftige Bilder eben gesetzt, die in ihrer Formsprache sehr an Werke des 20. Jahrhunderts erinnern. Und man denkt an expressive Graphic Novels.
Nur sein gefälliger Figurenkosmos bleibt stets im harmlos Unbestimmten. Wo ein Goya schonungslos die Brutalität des Krieges vor Augen führte, ist Blakes Universum so privat verrätselt, dass in der Ausstellung nicht nur ein Glossar ausliegt, sondern auch noch eine Graphic Novel, die Blakes Ideenwelt entschlüsselt.
Er ist ein sicher sehr verschrobenes Wesen gewesen. Schon als Kind soll er Visionen gehabt haben, hat Engel in Bäumen gesehen, dafür hat er dann von der Mutter immer eine Backpfeife eingefangen, du spinnst.
Anders als die rein monographische Ausstellung vor fast 50 Jahren zeigen die Kuratierenden dieses Mal auch einige Arbeiten gleichgesinnter Zeitgenossen. So verwandelt sich die edel blau-grau gestrichene große Ausstellungsfläche mitsamt einiger Kabinette in eine Art Superkosmos der Weltflüchtigen. Denn ob Blake, Heinrich Füssli, John Flaxman, Caspar David Friedrich oder Philipp Otto Runge, all diese romantischen Künstler reagierten auf die enormen politischen und gesellschaftlichen Umbrüche ihrer Zeit mit der Flucht in eigens erfundene, weltferne Universen. Philipp Otto Runge etwa zeichnete feinste Arabesken aus Engeln, Feen und Blumen.
Es ist schon eine elitär vielleicht etwas in der Bildsprache und wirkt auch naiv, aber genau das. Wenn wir unseren Runge hier schätzen, ich meine, Goethe hat auch gesagt, rasend schön und zum Toll werden. Toll meinte er aber im Sinn von irre werden. Und wenn der Blake gekannt hätte, hätte er auch gesagt, holt die Männer mit den weißen Jacken.
Nach seinem Tod 1827 wurde Blake schnell vergessen. Dass er im 20. Jahrhundert von Schriftstellern wiederentdeckt wurde, dass Benjamin Britten oder The Doors seine Einsamkeitsgedichte vertonten, weil sie sich gleichfalls als unverstandene Genies fühlten, fehlt in der Ausstellung ebenso wie die Aneignung seiner esoterischen Figuren durch Tarotkartenproduzenten. Muss aber auch nicht sein, denn irgendwann reicht es mit der Weltflucht. Wenn man aber mit analytischem Blick durch diese Bandbreite künstlerischer Irrationalität um 1800 geht, kann sie die Wahrnehmung schärfen, um aktuellem Irrationalismus nicht auf den Leim zu gehen. Danach aber muss man dringend wieder raus und rein ins wirkliche Leben.
Annette Schneider über die Ausstellung William Blakes Universum zu sehen in der Hamburger Kunsthalle bis Anfang September. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und nun folgt hier der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will sich bald persönlich zu Wasser lassen, um der Welt zu beweisen, dass die Seine kein Totenstrom, sondern eine verlässliche Lebensader ist, schreibt Peter Kümmel in der Zeit mit Blick auf den Versuch der Stadt, den Fluss bis zu den Olympischen Spielen so sauber zu bekommen, dass darin im Wettkampf geschwommen werden kann. Ein in Paris spielender Film bei Netflix, der seit diesem Wochenende Millionen Menschen das Fürchten lehrt, lässt Kümmel nun allerdings fragen, ob Anne Hidalgo es nun noch wagt, ins Wasser zu steigen? Im Film Under Paris treibt nämlich ein degenerierter Riesenhai sein Unwesen. Es kommt zum Blutbad. Dass der Film gerade jetzt, kurz vor Beginn der Olympischen Spiele, herauskommt, ist natürlich schlau geplant, schreibt Kümmel weiter in der Zeit. Aber dass der französische Präsident am Premierenwochenende von Under Paris das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen würde, dass also nun in jeder Hinsicht die Haie aus den Katakomben gelassen werden dürften, das können die Leute von Netflix doch nicht geahnt haben. Oder etwa doch? Die Sorge von Françoise Hardy, die am Dienstag in Paris starb, ist das nicht mehr. In keiner Stadt Europas kann man so schön glücklich und so schön traurig sein. Und niemand hat darüber so zauberhaft gesungen wie Françoise Hardy, schreibt Hilmar Klute in seinem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung. Für Jan Wiele von der Frankfurter Allgemeinen war Hardy die engste Vertraute der Melancholie. Zu leichten Melodien sang die 1944 in Paris als uneheliches Kind einer Buchhalterin und eines Fabrikanten geborene über schwere Themen wie das Ende des Sommers und der Liebe. Gregor Dotzauer schreibt im Tagesspiegel: Sentimentalität war ihr nicht fremd, offener Kitsch sehr wohl. Über allem schwebte ihre unverwechselbar luftige Stimme, mit der sie ohne den geringsten nachträglichen Studiozauber jeden Ton traf. Die Überschrift: Ein Hauch von Schmerz. Jetzt wird's ernst, titelt der Freitag. Europa rückt nach rechts und Deutschland will den Fußball feiern. Der Schriftsteller Thomas Brussig tut es trotzdem. Obwohl wir wissen, dass wir an den Fußball keine gesellschaftlichen Erwartungen knüpfen dürfen, weil das nicht seine Aufgabe ist, wünschen wir uns dennoch nicht tief drinnen ein Sommermärchen 2.0? Fragt Brussig in der Welt, erwähnt allerdings auch die Schattenseiten dieses Sports. Etliche der besten und berühmtesten Fußballprofis verdienen in der sportlich bedeutungslosen Liga Saudi-Arabiens ihr Geld, was nur ein weiterer Eintrag ins Sündenregister des modernen Fußballs ist, der ohne Folgen für die allgemeine Faszination bleiben wird. Resignierend lässt sich zusammenfassen: Mit dem Fußball ist es wie mit Donald Trump. Er kann sich alles erlauben und übersteht es nicht nur, sondern wird sogar noch stärker. Brussig also trotz allem pro Fußball. Ein Pro und Contra liefert die Taz. Es geht um das Konzept neuer Wehrdienst von Verteidigungsminister Pistorius. Junge Männer sollen künftig verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen. Frauen können, müssen aber nicht. Ist das gerecht? Fragt die Taz und lässt fürs Pro und Contra zwei Mitarbeiterinnen antreten. Unter der genialen Überschrift: Stillen oder gestanden? Das lesen Sie bitte selbst, denn hier reicht die Zeit nur noch für Satire in Kürze zum selben Thema. Im Fragebogen werde auch der Lieblingskriegsfilm abgefragt, scherzt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt und fährt so fort. Mögliche Gegner erhalten ebenfalls einen Fragebogen, in dem sie ankreuzen können, ob sie die offene Feldschlacht, den hinterhältigen Drohnenkrieg oder den sauberen Atomschlag bevorzugen würden. Und ob sie einverstanden wären, die Kriegserklärung per E-Mail zu erhalten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.